Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr euch heute wieder für eine Folge von Wirkstoff Mensch entschieden habt. Das Thema heute bei uns: Krebs. Eine Krebsdiagnose ist lebensverändert, auch wenn jede und jeder Einzelne anders damit umgeht und wenn jede Diagnose natürlich eine ganz andere ist. Krebs löst Unsicherheiten und Ängste aus, nicht nur bei den direkt Betroffenen, sondern auch in ihrem engsten sozialen Umfeld. Aber, und das ist die gute Nachricht, Krebs wird immer besser behandelbar und folglich immer öfter zu einer chronischen Krankheit. Ständig verbesserte Therapien sorgen auch für Krebspatientinnen für eine gute Lebensqualität. Und trotzdem, die Diagnose ist für die meisten erstmal ein riesiger Schock. Das weiß auch unsere heutige Gästin. Sie wurde von der Ärztin und Gesundheitsministerin zur Patientin. Herzlich willkommen, Andrea Kdolski.
Einen schönen Vormittag.
Im Studio war immer der Gastgeber dieses Podcasts, Geschäftsführer von Lilly Österreich, Mario Haller.
Hallo, servus.
Mein Name ist Birgit Fenderl. Ich begleite das Gespräch heute wieder journalistisch. Ich werde auch die ein oder andere Frage stellen. Und die erste, gleich am Beginn, liebe Andrea Kdolski, eine Frage, die wir oft im Alltag oder im Smalltalk so stellen, ohne dass sie wirklich viel bedeutet, weil bedeutet sie eigentlich alles. Darum möchte ich sie gerne am Anfang auch stellen. Wie geht's Ihnen heute?
Tja, wie schon gesagt worden ist, Krebs ist eine sehr personalisierte Geschichte. Jeder geht anders damit um und jeder spürt es auch anders. Aber eins ist für alle gleich, es gibt Ups and Downs. Selten eine Krankheit erlebt, egal ob jetzt als Ärztin oder selbst betroffen, die so unglaubliche Ups and Downs und Höhen und Tiefen im Verlauf zeigt. Und wenn ich bei diesem Höhen und Tiefen bleibe, dann bin ich im Moment in der Tiefe. Also ich habe meine letzte Chemotherapie vorige Woche abgeschlossen und meine letzte Strahlentherapie, bevor wieder kontrolliert wird. Und ich vertrage die Chemotherapie ganz, ganz furchtbar schlecht und mir ist jetzt seit 10 Tagen eigentlich totenübel. Und das ununterbrochen. Und das ist eine sehr schiere Situation, weil wenn man, ich weiß nicht, chronische Schmerzen im Handgelenk hat, dann kann man das ein bisschen ausklinken aus dem Körper. Aber Übelkeit und vor allem diese Chemotherapie-Übelkeit, die ich offensichtlich durch das Cisplatin bekommen habe, dass ich das Gift, das man da so hineingeschüttet bekommt, das habe ich schlecht vertragen und jetzt arbeite ich schon mit Globuli und allem, was das Zeug hält, aber ja, es wird im Moment noch nicht ganz besser.
Darf ich Sie da gleich fragen, was gibt Ihnen in diesen Momenten Kraft und Halt?
Ich lebe wahnsinnig gern. Ich mag Menschen, ich mag mein Leben, ich mag meine Jobs. Ich habe das unglaubliche Glück gehabt, mein ganzes Leben 40 Jahre in derselben Industrie zu bleiben, aber in unterschiedlichen Jobs, daher ist es nie langweilig geworden. Und ich finde meinen Beruf einfach unglaublich sexy und ich jeden Tag in der Früh stehe ich auf und freue mich. Und, das muss ich schon auch dazu sagen, es gibt mir jetzt natürlich auch die Kraft, einfach nicht die ganze Zeit an die Krankheit zu denken. Und es zwingt einen auch, wie, danke vielmals für die Einladung, für so einen Podcast wie heute, es zwingt einem einfach aufzustehen, unter die Dusche zu gehen, sich anzuziehen, sich herzurichten, an die frische Luft zu gehen. Da wird es meistens dann schon ein bisschen besser und etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Punkte bei dieser Erkrankung, dass man sich selber rausreißen muss.
Sie waren ja Gesundheitsministerin, Sie sind Ärztin. So, wenn man so ein bisschen so schauen, Sie haben das System auch ein bisschen mitbestimmt, in dem sich auch Krebserkrankte befinden. Jetzt sind Sie selber Patientin. Was war da Ihr erstes Gefühl, so von der einen Seite auf die andere jetzt, ich möchte nicht sagen emotional, aber gedanklich vom Blickwinkel her gewechselt zu haben?
Also ich habe für mich festgestellt, dass es völlig unterschiedliche Blickwinkel sind und dass das manchmal möglicherweise auch die Kommunikationsprobleme schafft. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, als Ärztin war mir das Wichtigste die Diagnose. In dem Moment, wo ich die Diagnose gehabt habe, war alles gut, weil alles Weitere ist vorgegeben. Die Diagnose zu finden, das ist wie so eine Mosaikarbeit, ein Zusammenschau von winzigen Puzzlesteinchen und manchmal auch sehr mühsam und etwas, was ja auch mit viel Zeit verbunden ist. Man muss Patientengespräche führen, Anamnesegespräche, Untersuchungen entscheiden. Aber in dem Moment, wo ich die Diagnose hatte, war es okay. Als Patientin ist das genau umgekehrt. In dem Moment, wo ich die Diagnose habe, zielt alles in meinem Kopf drauf, wo kriege ich am schnellsten die nächste Therapie. Mhm. Weil ich möchte diese Krankheit loswerden. Und die Diagnose ist der erste Schritt auf einem langen Weg von vielen weiteren Schritten, die zum Teil leider heute auch in Österreich schon ein bisschen gestoppt werden.
Wenn Sie sagen, also die ersten Gedanken, welche Therapie, wann kann ich starten, ist das Bekämpfen der Erkrankung das zentrale Thema oder kommen da auch andere Themen? Muss ich Sachen regeln? Muss ich andere Sachen managen oder ist das etwas, was nicht gleich präsent ist?
Gleich ist es nicht präsent. Ich glaube, es braucht einmal eine Zeit lang, wie ich so schön immer wieder sage, ich habe erst einmal lernen müssen, wieder zu atmen. Mhm. Atmen war für mich immer ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Und dieses, wenn man das entgegengeschleudert bekommt, sie haben Krebs, dann setzt man sich einmal hin und dann beginnt man zu atmen. Und dann kommen wahnsinnig viele Bilder im Kopf, umso mehr. Meine Schwester ist an Krebs gestorben, meine Mutter ist an Krebs gestorben. Dann kommen wahnsinnig viele Bilder. Dann kommt natürlich kurzfristig auch Panik, Angst und alles, was man sich so in einer emotionalen Situation vorstellt, auch das eine oder andere Tränchen. Und dann ist man als Ärztin wahrscheinlich ein bisschen besser dran, weil dann weiß man, ich muss jetzt einmal warten, was es wirklich ist. Jeglicherlei Aufregung über irgendwelche möglichen Dinge, die da sein können, haben noch keinen Platz. Das ist vielleicht der Vorteil, den du wirklich als Ärztin hast, dass du weißt, bevor ich nicht eine Diagnose, eine Histologie, eine Untersuchung, ein CT, ein MRT in der Hand habe, also Magnetresonanzuntersuchung in der Hand habe, so lang brauche ich mir noch keinen Kopf zerbrechen. Und erst dann beginnt es, wenn man dann eine Diagnose hat, wenn man ein sogenanntes Staging hat, das heißt, man weiß, wie weit der Krebs fortgeschritten ist, wie groß der Tumor ist, ob es Metastasen gibt oder nicht, wenn es dann die ersten Gespräche gibt, auch über die vorgesehenen Therapien, dann beginnt man natürlich auch ein bisschen nachzudenken über Patientenverfügung, über Erwachsenenbegleitung, über die Frage, wie gehe ich mit meiner Familie um, wie gehe ich mit meinem Freundeskreis um, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird, weil das ist ja oft das größere Problem. Und dann beginnt man natürlich nachzudenken. Und dann gibt es einen ganz großen weiteren Punkt, der mir ein großes Anliegen ist. Zumeist verliert man den Job. Mhm. Und dann kommt man in etwas, das man nicht vergessen darf, wenn man über krebskranke Personen spricht, die zusätzlich zu den Ängsten, zu den Schwierigkeiten, zu Nebenwirkungen, zu anderen Themen, dann auf einmal auch Existenzprobleme kriegen. Mhm. Sehr, sehr häufig. Doris Kiefhaber spricht immer wieder darüber. Wir bemühen uns, ich bin jetzt im Burgenland tätig und der Landtag im Burgenland hat mit einem Vier-Parteien-Antrag, was mich sehr gefreut hat, jetzt einen Beschluss gefasst, dass schwerkranke Patientinnen und Patienten, also nicht nur Krebspatientinnen, sondern auch herztransplantierte Patientinnen zum Beispiel, nicht mehr im Krankenstand gekündigt werden können. Mhm. Sie wissen, das war möglich, das ist aber für jemanden in der Situation eine Katastrophe, weil manchmal können sie sich das Haus oder die Wohnung nicht mehr leisten, sie müssen umsiedeln, dann haben sie auf einmal eine schwere Erkrankung, die körperlich fordert und die auch ihre Möglichkeiten nicht mehr so erlaubt, dann müssen sie irgendwie schauen, dass sie an Geld kommen und dann müssen sie womöglich noch eine Riesenübersiedlung starten. Also das ist etwas, was ein gesunder Mensch schon nur schwer verkraftet, geschweige denn ein kranker Mensch. Und da denke ich mir, gibt es Gott sei Dank viele Hilfsstellungen und Hilfestellungen von Organisationen und das braucht man auch dringend.
Ich würde mich gleich ein bisschen auch einbringen. Sie haben das wahnsinnig auch emotional und beeindruckend geschildert. Das sind sicherlich Situationen, die viele Menschen, die das auch erlebt haben, sei es direkt betroffen oder als indirekt betroffen, lebt man das ja auch mit, auch erlebt haben. Doris Kiefaber haben Sie erwähnt, die Geschäftsführerin der Krebshilfe. Ich bin selbst Pink Ribbon Botschafterin schon sehr lang und ich weiß dadurch, Gott sei Dank, dass es da ein Netzwerk gibt, wo man sich im Fall des Falles auch eben mit den von Ihnen angesprochenen Themen, nämlich Job, Soziales, das ist ja dann über die Gesundheit hinaus viel, viel mehr, ja, wo man sich hinwenden kann. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die diese Information vielleicht noch nicht so gut haben, können Sie vielleicht so in ein, zwei Stichwörtern über das, was Sie im Burgenland neu machen, reden wir dann gleich auch noch extra, sagen einfach, wo sind denn meine Ankerpunkte? Es gibt ja zum Glück Netzwerke in Österreich.
Also ich habe das große Glück, dass ich zwar auf der einen Seite keine Familie mehr habe, auf der anderen Seite aber einen kleinen, feinen, wirklich großartigen Freundeskreis, der vor allem sich unter Anführungsstrichen jetzt normal verhalten hat. Was meine ich damit? Mich also nicht als in 3 Tagen Sterbende anspricht und nicht versucht, mich in Watte zu packen, ohne weiteres mit mir auch diskutiert oder mich darauf hinweist, dass was nicht richtig ist, was ich auch unbedingt möchte. Und an die kann ich mich natürlich immer wenden. Ich persönlich habe schon auch so ein bisschen einen Anker in den sozialen Medien. Ich weiß, alle schimpfen und fluchen in den sozialen Medien. Ich bin immer sehr aktiv gewesen in den sozialen Medien und habe auch meine Erkrankung sehr, sehr offen in den sozialen Medien hinausgetragen. Und da kommt mir eine Welle von liebevoller Unterstützung entgegen, die mir schon auch geholfen hat. Weil wenn man dann irgendwann einmal so allein zu Hause sitzt und es tut einem alles weh oder man hat Angst oder man weiß nicht, wie es weitergeht oder es ist einem schlicht und ergreifend übel, dann tut das auch sehr gut. Aber ich habe natürlich auch von der Krebshilfe, ich bin ja auch Pink Ribbon Botschafterin, habe von der Krebshilfe Unterstützung bekommen und da geht es um Fragen, wo bekomme ich eine Perücke her? Weil ich trage zwar meine Glatze mit Stolz, aber ich habe ganz am Anfang mir auch eine Perücke zugelegt, weil ich wusste ja nicht, wie meine Kopfform ist, nicht? Und da habe ich gesagt, da warte ich jetzt einmal, wenn die wahnsinnig eingeteilt und schier ist, dann ziehe ich dir eine Perücke an. Musste ich Gott sei Dank nicht und ich bin sehr stolz auf meine Glatze, ist übrigens auch sehr angenehm, weil ich habe einen unglaublichen Vorteil draus. Ich kann mich endlich wie ein Mann duschen. Ich stehe unter der Regendusche als Gesamter und das ist herrlich. Ich mache keine Nackenverrenkung, kein Föhnen, keine Nackenverrenkung. Ich stehe unter der Regendusche und genieße es. Also ja, ich habe Ankerpunkte. Die brauchst du unbedingt.
Weil die gibt es Gott sei Dank ja auch und die sind für jede und für jeden zugänglich.
Ja, gerade bei der Krebshilfe, da gibt es ja auch psychologische Unterstützung. Und für alle die, die uns jetzt zuhören, es gibt in allen neuen Bundesländern Dependancen der österreichischen Krebshilfe von den jeweiligen Bundesländern. Die werden auch gefördert und gestützt von den Ländern und da kann man sich wirklich Hilfe holen. Bis hin auch zur Frage als Angehöriger, wie gehe ich denn mit einer Krebspatientin, mit einem Krebspatienten um?
Auch für Kinder zum Beispiel?
Ganz schwierig, die Frage, Mama, Papa hat Krebs.
Ja. Ja, Sie sprechen sehr an und wir sind ja auch als Firma im onkologischen oder im Krebsbereich tätig. Und die Psychoonkologie hat ja in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, doch einen sehr großen Stellenwert. Speziell, weil Sie natürlich auch angesprochen haben, so quasi, wie geht die Familie, wie gehen Freunde damit um? Wie sehen Sie psychoonkologische Therapie? Ist das etwas, was auch Ihnen geholfen hat?
Ja, obwohl ich eigentlich Psychotherapeutin bin, habe ich mir am Anfang gedacht, das brauche ich nicht, weil das ist immer so, das braucht man nicht, weil das kann ich eh selber, was wäre mit dem fertig, komme noch dazu aus dem Gesundheitswesen, nicht der kranke Patient, Arzt oder Ärztin. Also das heißt, damit wäre ich schon fertig. Nein, wird man nicht. Und also jetzt gerade mit dieser Übelkeit habe ich eine Phase, wo ich also ganz nah am Wasser gebaut bin und ganz, ganz schwierig eigentlich mein tägliches Leben absolviere. Und da zum Beispiel, ich bin ja im AK in Betreuung und da gibt es die Tagesklinik, wo auch die Chemotherapien verabreicht werden und die haben auch eine Psychoonkologin. Und da kann man immer hinkommen. Und das ist auch für mich etwas Großartiges. Da möchte ich ausnahmsweise als hoher Kritiker des österreichischen Gesundheitswesens sagen, wir sind nach wie vor, ich spreche jetzt mit den Worten von Christoph Zielinski, in der Onkologie, in der Therapie, in der Diagnostik und im Angebot der Niederschwelligkeit der Therapie Nummer eins in Europa. Ich möchte derzeit mit dieser Erkrankung in keinem anderen europäischen Land leben, obwohl ich ein wilder italophober Mensch bin oder italophiler Mensch bin und 4 Jahre dort gelebt habe und eigentlich dort auswandern wollte.
Aber in puncto Krankenversorgung? Nein,
also jetzt muss ich sagen, ich meine, Mailand ist ein tolles Spital, aber es kostet halt alles was.
Ja. Nein, ich glaube, das ist schon, wenn man nach Österreich schaut, ist das Gesundheitssystem, das solidarische Gesundheitssystem sicher eine tolle Errungenschaft. Nichtsdestotrotz aus Ihrer Sicht, was würden Sie sich aus dem, was Sie jetzt erleben, politisch, gesellschaftlich oder auch medizinisch wünschen für die Zukunft?
Also es gibt 2 Dinge, die mir ganz besonders aufgefallen sind. Das eine ist die Zeiten, die notwendig sind, um Befunde zu befunden. Mhm. Sie müssen ja ab einem gewissen Grad, wenn Sie in einer Remission, sagt man, also wenn der Krebs steht und wenn einmal die Therapien gegriffen haben und wenn man so weit unter Anführungszeichen hergestellt ist, muss man zum Teil alle 3 Monate Kontrolluntersuchungen machen. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich emotional und psychisch das viel Schlimmere als alles, während Sie Therapien machen, weil Sie jederzeit natürlich eine Hiobsbotschaft bekommen können. Und jederzeit, egal ob jetzt im CT, ob jetzt Metastasen kleiner, größer verschwunden sind oder im MRT zusätzliche Hirnmetastasen entstanden sind, erwarten können. Und dieses alle 3 Monate dorthin gehen, kostet jedes Mal wieder Kraft, Mut, Tränen, Verzweiflung, Hoffnung, alles das in einem. Und das so kurz wie möglich zu halten, wäre wichtig. Also es gibt Untersuchungen, wo sie bis zu 6 Tagen warten. Und das ist, wenn das dann auch noch über ein Wochenende geht, sodass das Wochenende auch noch mit eingerechnet wird, dann ist das furchtbar. Also ich habe das einmal bis jetzt erlebt. Und jetzt muss ich sagen, noch einmal, ich bin die Letzte, die nicht Qualitätsmanagement in den Vordergrund steht. Und ja, natürlich, es sollen mehrere Leute befunden. Es ist eine wesentliche Entscheidung, die davon ausgeht, von dieser Befundung. Aber wenn Sie heute in ein privates Röntgen gehen, können Sie am selben Tag das Ganze noch mitnehmen.
Ja.
Und jetzt glaube ich nicht, dass die weniger qualitätsgesichert sind.
Ja.
Können Sie sich gar nicht leisten, gerade nicht als private Röntgeninstitutionen. Und daher denke ich mir, muss das möglich sein und wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg, egal ob das andere Geräte bedeutet oder ob das mehr Personal bedeutet. Ich weiß, kostet natürlich alles Geld, aber da darf ich als eher bürgerlich-konservative mit ehemaligen Kreisgeworden sprechen, der gesagt hat, das ist mir wurscht, was es kostet, wenn es die österreichische Bevölkerung hilft. Und daher glaube ich auch, dass beim Gesundheitswesen das eine oder andere Auge zugedrückt werden muss. Also das ist, vor allem, Sie dürfen eins nicht vergessen, Krebs ist eine Erkrankung, die ganz, ganz stark sich auf der psychischen Linie abspielt. Angst kann unter Umständen was verschlechtern. Sich in einen Strudel hineinzudenken, kann etwas verschlechtern. Das heißt, ich will ja, dass es besser geht, weil das ist auch volkswirtschaftlich ein Vorteil. Jeder Mensch, der gesund ist und arbeiten kann und Steuern zahlt und einzahlt in das Kranken- oder in das Sozialversicherungssystem, ist ein wichtiger. Ne?
Sie haben es vorher schon kurz angedeutet, Sie sind ja wirklich ein Workaholic immer gewesen und jetzt auch. Sie haben ja auch schon gesagt, das hilft Ihnen auch, Arbeit ist ein bisschen auch Therapie. Und Sie haben einen neuen Job übernommen im Burgenland und da geht es ja auch ein bisschen um dieses sich austauschen können. Die heißen Magis Centers, weil das Ganze kommt aus Großbritannien, ist erst und einmalig in Österreich. Was ist denn das? Was machen Sie da genau?
Magis Centers ist eine Form, die in England und in Irland entwickelt wurde von einer gewissen Maggie, die ist Gartenarchitektin gewesen und hat mit ihrem Mann gemeinsam eine Krebsdiagnose auf einem dieser wahnsinnig scheußlichen englischen Spitalsgängen bekommen. Englische Spitäler, muss man sich vorstellen, da darf man jetzt wirklich nicht mit österreichischen Spitälern sich vergleichen. Das sind Betonbunker mit schmalen Fensterritzen. Und wie sie dann dort gelegen ist auf diesem Gang mit ihrem Mann, hat sie festgestellt, das muss etwas anderes werden. und hat dieses Maggie-Center entwickelt. Das Maggie-Center hat einmal den ersten Schritt, dass es architektonisch auffällt, wird auch über Architektenwettbewerbe in Irland und in Großbritannien aufgebaut. Und das war natürlich dort mit diesen Betonbunkern sehr leicht, weil dort hat man dann geschwungene Formen gefunden, Farbe gefunden, viel Glas gefunden und einfach dieses Betongrau fröhlich gemacht. Da gibt's ja, Michi Musolek beschäftigt sich damit, dass man auch im Spital diese Wohlfühlkomponente mit Farben, mit Gestaltungsraum haben kann. Faktum ist, sie hat aber auf der anderen Seite gesagt, sie möchte einen Ort schaffen, der unabhängig von Diagnostik und Therapie im Spital all das andere anbietet. Ein Open Space, ein offener Raum, wo jeder hinkommen kann. Die meisten Center bestehen auch nur aus einem Raum, haben kaum irgendwelche Hinterräume, wo man in einer bequemen Couch vor einer offenen Küche sitzen kann und wenn man das Bedürfnis hat, sich dort treffen kann mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die Informationen geben. Dadurch, dass es in England und in Irland mehrere Centers gibt, sind die immer ein bisschen anders ausgerichtet, aber es gibt welche, die sind sehr stark psychologisch ausgerichtet mit dieser Unterstützung. Wir wollen das im Burgenland, in Oberwart, an der Onkologie angebunden. Auch ganz wichtig, weil sie brauchen die Zustimmung der behandelnden Ärzte und Onkologen, die wir Gott sei Dank dort zu 100% haben, sehr begeistert sogar. Und wir wollen das eigentlich als Open Space machen, als Information. Wir wollen aber dort auch alle Organisationen hineinholen, die wichtig sind. Krebshilfe. Wir sind jetzt schon in ganz engen Gesprächen mit der burgenländischen Krebshilfe, der wir natürlich auch anbieten wollen, dort Beratungen umzusetzen. Selbsthilfegruppen. England hat nicht so viele Selbsthilfegruppen. Österreich hat relativ viele Selbsthilfegruppen. Und auch das ist wichtig, weil gerade in den Selbsthilfegruppen das normale Leben gespiegelt wird und nicht jetzt die besondere Situation. Und wir wollen natürlich mit Psychologen arbeiten. Wir wollen einfach Informationen geben. Wir wollen aber natürlich auch Rückmeldungen zu den Kliniken geben, wenn es medizinische Themen gibt, die da notwendig sind. Und es soll einfach Hilfe geben, Kraft geben. Hinsetzen, weinen können, wenn man will, und jemanden haben, der einen einfach im Arm nimmt.
Na, ich finde es so wahnsinnig berührend und schön, dass Sie auch so ein Plädoyer auf das, was über die Psyche möglich ist. Also ich meine, Sie als Ärztin, wenn man an den Placebo-Effekt allein denkt, was möglich ist, wenn man glaubt, man nimmt ein Medikament, und wir haben es in vielen Podcasts auch schon gehört, wie sehr der Wirkstoff Mensch über seine Psyche nur das Ganze beeinflussen kann, dann ist das schon
etwas. Da haben Sie jetzt eine Anästhesistin sitzen, ich kann Ihnen sagen. Also die berühmte Gdolskische Spritze im Aufwachraum, wo ich dann zur Patientin gegangen bin, der ich kein Mittel mehr geben konnte, weil sie sonst atemdepressiv, der Atem sonst gestoppt wäre. Wenn ich dann mit der großen Zehnerspritze hingegangen bin und gesagt habe, wissen Sie, ich habe noch eine Möglichkeit. Aber eins sage ich Ihnen, muss ich Ihnen sagen, Sie werden ein bisschen schwindelig werden. Lustigerweise nicht nur, dass der Schmerz weg war, es war immer nur NaCl drinnen, aber es ist auch immer schwindelig gewesen.
Ja. Also es gibt den Placebo-Effekt.
Ja. Es gibt den Placebo-Effekt und es gibt den psychologischen Effekt.
Und das ist so schön, dass Sie das ansprechen, weil es ja nach wie vor alles oder vieles, was mit der Psyche in Österreich zusammenhängt, ein wahnsinniges Tabu-Thema ist. Sei es ja psychische Erkrankungen, also man traut sich es oft gar nicht aussprechen, weil es auch als Zeichen vielleicht einer Schwäche oder
stigmatisiert
ist. Also ich finde das so schön, wenn man hört, was eigentlich da für eine Kraft in dem Ganzen steckt.
Selbstheilungskräfte. Es gibt so viele, ich merke es ja an mir selber, wenn es mir gut geht, wenn mir nicht übel ist, wenn ich einen guten Tag habe, wenn die Sonne scheint, wäre ja jetzt eigentlich ideal, gerade wenn ich da hinausschaue. Wäre nur die Übelkeit weg. Ich werde versuchen, da ein bisschen mit Placebo. Ich arbeite mit Homöopathie und das in einer Pharmafirma.
Oder vielleicht mit der großen Zehnerspritze.
Ja, genau. Nein, also, und ich weiß dann, dass es mir gleich besser geht.
Ja.
Und dass ich auch viel mehr kann. Pro Chemotherapie verliert man ja doch einige Prozent an Kraft und körperlicher Möglichkeit. Und ich bin jetzt schon ziemlich gegroundet. Was mich eigentlich am meisten kränkt oder ärgert oder auch traurig macht, weil ich ein immer sehr aktiver Mensch war. Und wenn ich denke, dass ich noch vor circa einem Jahr eine Runde um den Wienerwaldsee, ist gleich 5 Kilometer, fast täglich gelaufen bin. Und heute bin ich froh, wenn ich vom Bett bis zum Badezimmer komme und merke, dass ich einen Gang kriege wie eine uralte Frau. Und ich bin jetzt gerade seit 2063, also so alt ist das noch nicht. Und dann merke ich, wie stark die Psyche, wenn es mir gut geht, eine Rolle spielt. Daher ist das Zweite, was ich noch sagen wollte, das Wesentlichste ist wirklich, dem Patienten muss es psychisch und physisch gut gehen. Und da kann man gar nicht genug hineinstecken.
Hoffnung ist natürlich das Schönste, was man psychisch haben kann. Das bringt mich zu dem Thema, in der Forschung geht es sehr, sehr viel weiter. Ich denke, wir alle lesen immer mit großer Hoffnung Berichte darüber, was da auch schon alles passiert ist. Und natürlich dann steht immer am Ende die Hoffnung nach einer Impfung. Kamen jetzt auch wieder Meldungen die letzten Tage. Wie optimistisch sind Sie denn? Wie nah sind wir denn da schon?
Naja, sagen wir so, wenn ich die Entstehung von Krebs mir anschaue, dann würde ich sagen, teils, teils. Wir wissen, dass Krebs dadurch entsteht, dass wir chronische Entzündungen im Körper haben, latent. Wenn man eine Möglichkeit fände, gegen diese chronischen Entzündungen vorzugehen, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es da eine Möglichkeit gibt. Das Zweite ist, dass das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, weil ich darf jetzt alle enttäuschen, die uns zuhören, es in jedem unserer Körper entsteht 100.000-fach veränderte Zellen, die aber, wenn man ein adäquates Immunsystem hat, aufgefunden und gefressen werden. In dem Moment, wo sie nicht aufgefunden oder detektiert und gefressen werden, habe ich ein Problem in meinem Immunsystem und das merke ich zunehmend auch als Ärztin, dass das überhaupt bei der Bevölkerung einsetzt, dass das Immunsystem zunehmend schlechter wird. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum. Das hat wahrscheinlich viele Gründe. Auf der einen Seite natürlich auch genetische, aber sicher auch umweltbedingte. Wiewohl ich das nie ganz argumentieren kann, weil wir eigentlich heute viel besser unsere Umwelt schützen, als ich in den 60er Jahren auf die Welt gekommen bin, weil wir haben noch Blei in den Wasserrohren gehabt. Wir haben aus China kommende mit Gift lackiertes Spielzeug abgelutscht.
Geraucht wurde im Auto.
Wir haben dann in der Pubertät natürlich alle schlechten Dinge gemacht, die man tun kann. Also es ist heute eigentlich, auch wenn man sich die jungen Leute anschaut, die viel vernünftiger sind in meinen Augen, eigentlich der Bereich nicht ganz nachvollziehbar, aber der Bereich der chronischen Entzündung, der steht und bleibt. Und das Zweite ist natürlich, mit genetischen Untersuchungen. Das ist nur etwas, wo ich immer sehr vorsichtig bin mit dieser Argumentation. Weil denken Sie an Angelina Jolie, für mich immer das negativste Beispiel, das es gibt. Jetzt hat man irgendwo einen Gendefekt, der ja nicht garantiert, dass man erkrankt, sondern der nur sagt, es ist möglich, dass du erkrankt. Genau. Und jetzt kriegt ihr die Angst und amputiert sich 2 gesunde Brüste. Also erstens ist eine Brustamputation auch nicht so einfach irgendwie ein kleiner Spaziergang. Und zweitens halte ich das für mehr als fragwürdig. Das heißt, da ist es für mich halt dann auch schon so mit diesen genetischen Untersuchungen und vor allem sind wir da wieder bei der Psyche. Wenn ich jetzt die Angst habe, ab meinem 18. Lebensjahr, dass ich irgendwann im Laufe der nächsten 70 Jahre, Sie dürfen nicht vergessen, die heutige Generation, die werden ja schon fast 100, wenn ich dann die nächsten 80 Jahre mich fürchte vor einem Krebs, den ich noch gar nicht habe, da weiß ich nicht, ob er dann kommt.
Sie haben sie auch vorher angesprochen, weil sich auch irgendwie so ein bisschen unser Leben verändert hat mit bleihaltigen Rohren und mit dem Spielzeug aus China. Und Sie haben es jetzt auch gerade gesagt, wieder mit der Psyche. Vielleicht hat sich auch was Entzündungen betrifft, viel die Stressoren oder die Stresssachen total verändert.
Das glaube ich auf jeden Fall.
Der Stress jetzt über die Psyche kommt und daher in dem Bereich Erkrankungen. Und da hätte ich auch gleich eine Frage, so ein bisschen noch an, als, sage ich, frühere Gesundheitsministerin haben Sie sich ja sehr auch eingesetzt für Prävention, frühe Diagnostik. Jetzt sind wir doch in einem Österreich, in einem System. Sie haben es zwar gesagt, im Spital super, weil wir dort eigentlich sehr viele Medikamente zur Verfügung haben, das aber doch eher so ein bisschen auf, wie soll man sagen, Therapien von Krankheiten setzt als, also Verwalten einer Erkrankung und nicht die Gesundheit erhalten.
Wir sind ganz schlecht. Wir sind an letzter Stelle in der Europäischen Union mit der Prävention. Und ich bin jemand, man sagt mir so andauernd, ich bin Nestbeschmutzer. Nein. Ich bin Unternehmensberaterin. Wenn ich heute etwas verändern möchte, dann muss ich einmal die Fakten klar auf den Tisch legen. Und uns ununterbrochen anzulügen, wie toll das System ist und wie gut wir eigentlich eh sind und dass eigentlich eh alles funktioniert, nein. Also in der Prävention funktioniert einmal gar nichts. Das Einzige, was halbwegs gut funktioniert, sind jene Programme, die zum Teil auch von der Krebshilfe gefördert werden, wie Mammografien und solche Untersuchungen, auch die Darmkrebsuntersuchung jetzt. Funktioniert gar
auch,
nicht schlecht,
auch
aber
nicht
auch
so
nicht
gut.
So,
das
wie es in anderen
Prozent
Ländern.
Angenommen nur.
Ja. Und ich meine, es gibt andere Länder, wenn wir nach Skandinavien, nach Dänemark vor allem schauen, die so wirklich für mich die Vorzeigenation in Europa ist im Gesundheitswesen, dann sind die alle viel, viel besser. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen. Das ist, Prävention ist etwas, das ist aber etwas, das muss im Kindesalter gelernt ja. werden. Das geht nicht, dass ich das einfach von heute auf morgen einfach nur sage. Und da ist ein Umdenken notwendig. Wir brauchen ein Umdenken in der Bevölkerung. Die Bevölkerung muss wissen, dass dieser Körper, und das kann ich als jetzt Betroffene wirklich sagen, ich habe mein Leben lang Raubbau in meinem Körper getan und mir tut jetzt jede Minute leid.
Ja.
Und ich hätte vielleicht das eine oder andere Mal mich nicht wichtig machen sollen und nicht aufzeigen und nicht hier schreien und nicht den 25. Job nehmen und nicht vor lauter Stress dann wieder, ich weiß nicht, die nächste Zigarette in die Hand nehmen oder Achtel Wein trinken, sondern das hat nichts dagegen zu tun, dass man nicht genussmäßig was machen kann, rauchen nicht, weil rauchen kann nie Genuss sein. Aber ein Glas Wein kann ohne weiteres einmal auch ein Genuss sein, wiewohl es jetzt Ärzte gibt, die sagen, nein, absolut, jeder Schluck Wein ist tödlich. Also ich habe ihn immer ganz gern getrunken. Aber es ist der Stress, der uns umgibt. Und da sage ich, wir müssen lernen und das müssen vor allem die Eltern lernen. Weil das können auch Schulen nicht allein machen. Die sind überfordert mit der Aufgabe. Das muss im Zuhause passieren, in der Familie. Soziale Medien. Der Druck, der entsteht allein durch soziale Medien, von Mobbing über, ich weiß nicht, sämtliche Vergleiche, die sich junge Menschen aussetzen. Ja. Ich habe jetzt mit einem Anatomen gesprochen, der gesagt hat, die Körper, die dort zum Teil gezeigt werden, die funktionieren anatomisch gar nicht. Die würden
ja
in der Mitte auseinanderbrechen, weil das nicht halten würde.
Trotzdem macht das gerade, wenn Leute in der Pubertät
sind
oder so.
Und du hast natürlich mit Mädchen ein Riesenproblem in der Pubertät und auch mit Burschen. Das ist völlig egal. Wir haben einfach diese Schwierigkeit. Und eins muss ich schon auch sagen, die Geschwindigkeit ist so schnell geworden. Ja. Während ich früher einen Brief geschrieben habe mit einem Anbot oder einem Lebenslauf,
dann war mal eine Zeit lang eine Ruhe.
Ich habe mal durchschnaufen können, habe mich vorbereiten können, was würde ich machen, wenn. Und dann kam was zurück. Jetzt schreibst du, ich sehe das ja in meiner Unternehmensberatung, du kriegst eine Anfrage am Samstag, am Vormittag, was ja eh schon eine Frechheit ist in Wahrheit. Und am Sonntag die Rückfrage, ob du am Samstag es nicht gelesen hast.
Ja, das ist leider so.
Aber jetzt muss ich eine Frage außerhalb vielleicht dieses Raumes jetzt thematisch stellen, weil ich auch Geschäftsführer einer Firma bin und ich merke mir jetzt bei der neuen, jüngeren Generation, der man ja auch oft so vorwirft, sie sind so ein bisschen antriebslos. Ja? Und ich finde es spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, Wertesysteme haben sich über die Jahrzehnte verändert. Mein Wertesystem war immer irgendwie mehr schaffen, was aufbauen, Erfolg haben. Und ich bewundere oft eigentlich jetzt die neue Generation, man kann ja nicht alles über den Kamm scheren, aber die einfach sagen, für mich ist Lebensqualität schon auch, wenn
großartig.
Ich das ausbalanciere und da sind wir vielleicht
großartig.
Auch bei Erkrankungen. Ja.
Großartig, ich finde das großartig und ich glaube, irgendjemand muss einmal auch eine Lanze für sie brechen, weil es schimpfen eh alle auf die Work-Life-Balance-Generation. Ich finde das großartig. Ich kam aus einer Zeit im AKH, da hat es noch kein Krankenanstaltenarbeitszeitgesetz gegeben. Ich habe 17 Dienste gemacht. Ich habe mein Leben dort verbracht. Wir haben uns dort kennengelernt, wir haben uns gegenseitig geheiratet, wir haben uns auch wieder betrogen und haben uns wieder scheiden lassen. Wir haben unten einen Biller gehabt, wir haben gute Dienstzimmer gehabt, das wenigstens war da. Nein, so geht Leben nicht. Ich muss auch als Ärztin und als Arzt das Recht haben, mich zu rekreieren. Ich muss die Möglichkeit haben, einmal im Wald spazieren zu gehen und durchzuschnaufen, weil damit ich den nächsten 40 Patienten helfen kann. Wir haben ja nur mehr vom Endorphinausstoß gelebt. Ich war zum Teil Oberärztin im unfallchirurgischen Schockraum. Da gibt sich ein Hubschrauber den anderen die Hand, den Rotor in die Hand sozusagen. Ja. Wir haben ja nur dramatische Situationen gehabt. Und normalerweise sind dann Ärzte so, dass sie sagen, wir brauchen natürlich auch niemanden, der uns hilft und wir brauchen kein Coaching, weil das schaffen wir schon. Deswegen sind wir ja Ärzte geworden, nicht? Also da hat Sonneck einmal schöne Bücher drüber geschrieben, der Medizinsoziologe. Und ich denke mir, ja genau, das ist es. Sie sollen ihr Leben genießen. Sie sollen, warum muss man bitte schön 100 Stunden arbeiten? Ja.
Und dann hat jeder seinen eigenen Arbeitsrhythmus und manche arbeiten dann trotzdem immer noch sehr gern, weil sie schreiben ja gerade auch noch ein Buch.
Ja. Ja.
Und es erscheint auch schon im Jänner.
Ja.
Also durchaus ein bisschen mit Zeitdruck. Warum ist Ihnen das wichtig, das ist ja auch jetzt Ihre jetzige Situation und Ihr Weg und all Ihre Erfahrung, das auch in Buchform zu gießen?
Ich war mein Leben lang ein Alpha. Ich war, weiß nicht, Klassensprecher, Schulsprecher, ÖH-Vorsitzende, Gewerkschaft öffentlicher Dienstvorsitzende für die Universitäten, Mittelbauvertreter. Ich weiß nicht, was ich nicht alles war. Ich habe immer hier geschrien und ich habe mich schon auch immer, nicht nur, weil ich mich wichtig machen wollte, musste, gemacht habe, sondern weil ich mir gedacht habe, es gibt Menschen, die haben keine Stimme und ich traue mich aber. Ich liebe die Bühne, ich liebe das Mikrofon, ich liebe die Kamera, ich gehe auf die Bühne und ich nehme jetzt die mit, die das nicht können. Und das ist jetzt genau dasselbe, deswegen bin ich auch hinausgegangen. Ich habe schon einen Namen, also wichtig machen brauche ich mich nicht mehr. Es geht mir wirklich darum, den Leuten zu zeigen, ja, auch wenn man tough im Leben gestanden ist, gibt es negative Situationen, ja, die Krankheit ist so. Ja, das kann jedem passieren und das ist mir wichtig. Und das Schönste, was ich in dem Zusammenhang erlebt habe, war jetzt gerade in Oberwart, weil ich eben besucht habe die Klinik und die Onkologie und kennengelernt habe die Seelsorgerin, ein Goldstück für dort. Und die gesagt hat, wissen Sie, Frau Doktor, ich habe jetzt gerade zwei Patienten aus dem Zimmer verlassen, die gesagt haben, sie sind so stolz, dass sie jetzt da im Haus sind, weil sie nehmen sich so ein Beispiel an ihnen. Und wenn das passiert, dann habe ich schon viel gemacht. Mhm. Und dasselbe möchte ich jetzt mit dem Buch machen, wo ich natürlich noch etwas genauer auch die Phasen der Diagnose, des Bekommens der Diagnose schildere und auch sehr, sehr direkt und offen, wie man mich kennt, die Emotionalität der nächsten Schritte, der Therapien und all der Dinge, die auf einen zukommen.
Ja, ich bin ganz baff angesichts des Gesprächs, muss ich sagen, weil es auch wirklich schön zu hören ist, diese Ziele zu haben, da auch was weitergeben. Was ist für Sie persönlich das Ziel jetzt? Also nur wenn Sie die Frau Dr. Andrea Kontolsky sich anschauen.
Also ich möchte dieses Buch fertig machen. Mhm. Das ist nicht ganz einfach, weil es ihm immer wieder Phasen gibt. Der Verlag, glaube ich, zittert ununterbrochen, weil es immer wieder Phasen gibt. Wo es mir natürlich schlechter geht und wo ich dann Gott sei Dank jetzt gefunden habe auf meinem Handy eine Diktierfunktion, die auch eine Transkriptionsfunktion
Danke,
hat. Herrlich, ausnahmsweise herrlich, weil dann kann ich das transkribiere und lese es dann nur mehr auf Flüssigkeit durch und damit habe ich jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das Buch, das ist das eine. Ja, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, ich würde jetzt gerne einmal zumindest ein halbes Jahr lang einmal metastasenfrei sein, damit ich nicht Therapien haben muss, die ich eben vor allem Chemotherapie, die ich so schlecht vertrage. Ich würde gern noch ein Zeitl leben, weil ich es so gern mache.
Davon gehen wir jetzt einfach aus. Und bedanken uns für diese große Offenheit, die, glaube ich, auch wirklich vielen anderen Mut macht, wenn man Dinge einfach auch so erzählt, wie sie sind. Ein sehr berührendes Gespräch. Wir können uns eigentlich nur bedanken.
Ja.
Sehr, sehr gern.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Danke, dass Sie so einen Podcast machen. Und das wollte ich auch sagen. Pharmafirmen sind nicht immer nur die böse Geld und teures Geld Medikamente verkaufen, sondern die ersten waren, die auch Hotlines gemacht haben für Patientinnen und Patienten. Und hier auch sehr, sehr viel an Leistung erbringen, weil ohne die Pharmaindustrie würden wir heute Krebs nicht als chronische Erkrankung und nicht als Todesurteil sehen.
Gib mir ein Stichwort. Wir haben noch Mythen und Fakten aufzuklären, lieber
Mario. Das machen wir jetzt gleich, ja?
Genau.
Dankeschön.
Noch ein Mythos, Mario. Die Pharmaindustrie verschweigt Nebenwirkungen absichtlich. So nach dem Motto, dieses Medikament macht mir mehr Probleme mit Nebenwirkungen, als es mir hilft. Also sagt die Pharmaindustrie nicht, dass es Nebenwirkungen gibt.
Ja, das muss man ganz klar sagen, das ist schlicht und einfach falsch und entsteht, glaube ich, durch Unwissenheit und Unsicherheit, was natürlich in dem Bereich, gerade in der Gesundheit, nachvollziehbar ist. Aber in Wirklichkeit ist gerade die Sicherheit von Medikamenten ganz, ganz streng in unserer Branche geregelt. Also schon in den Studienprotokollen wird sehr klar geschaut, welche Nebenwirkungen treten auf. Das wird alles ausgewertet und analysiert. Also das ist etwas, was an ganz an oberster Stelle steht und es hört auch nicht damit auf, wenn wir dann ein Medikament in der Zulassung haben und in den Verkehr bringen, sondern auch dann haben wir uns als pharmazeutische Industrie verpflichtet, mehr oder weniger alle Nebenwirkungen aufzunehmen. Das heißt, wenn unsere Mitarbeiter bei Ärzten sind und hören, dass eine Nebenwirkung auftritt, dann muss das sogar innerhalb von 24 Stunden dokumentiert und gemeldet werden, weil, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig und gut, dass wir das machen, erst oft in dem großen Kollektiv, also wenn viele, viele Menschen ein Medikament nehmen, taucht vielleicht eine Nebenwirkung auf, die man in einer Studie gar nicht gesehen hat. Also das ist wirklich etwas, wo die Sicherheit der Patienten an erster Stelle steht und das ist für uns einfach ganz, ganz wichtig, dass wir machen. Und sollte dann etwas auftreten, dann landet das natürlich sofort auch in der Fachinformation oder auch bei den Ärzten als Information. Also das ist ganz, ganz eng geregelt und ich glaube, da ist die Sicherheit wirklich groß, dass man da das erfasst, was wichtig ist.
Jetzt könnte man aber auch sagen, warum gibt es überhaupt Medikamente, die Nebenwirkungen machen? Wäre es nicht sinnvoller, die sollen mir ja helfen. Und dann lese ich diesen Zettel und es macht so viele andere Probleme. Wäre es nicht besser, Medikamente ohne Risiken für mich zu haben?
Das kann man ganz einfach sagen, ja, nur leider
geht
es halt leider nicht. Also ich glaube, wir greifen mit Medikamenten natürlich in komplexe Prozesse des Körpers ein. Und wenn wir hier da vielleicht so einen Signalweg blockieren, dass man eine Erkrankung nicht entsteht, auf einer anderen Seite im Körper macht es aber vielleicht ein bisschen Übelkeit oder Müdigkeit. Also es ist unrealistisch zu erwarten, dass ein Medikament keine Nebenwirkungen hat. Wichtig ist, dass man aber, und das ist auch eben sehr klar in unserer Branche geregelt, dass wir diesen Abwägung zwischen Nutzen und Risiko haben. Das heißt, wenn wir sehen, dass der Nutzen, sprich die Wirksamkeit des Medikaments, wesentlich höher sind als die Risiken, dann wird aufgrund dieser Abwägung auch dem Medikament dann eine Zulassung erteilt. Das machen auch nicht wir als Pharmafirma, sondern da gibt es Behörden wie die EMA, wie andere auch in Österreich, die dann diese Medikamente aufgrund dieser Risiko-Nutzen-Wirkung zulassen. Und da arbeiten wir auch natürlich kontinuierlich mit diesen Behörden zusammen, mit Ärztinnen zusammen, mit Patienten zusammen, um da auch die Verantwortung und Evidenz an erste Stelle zu setzen, damit wirklich da die maximale Sicherheit für Patienten da ist.
Und wenn man das weiß, dann denkt man sich, okay, das muss hier stehen, weil es eine Warnung ist, aber ich werde eh keine Nebenwirkungen haben. Danke dir.
Sehr gerne.
Jede Medizin hat eine Geschichte. Und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoff Mensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.